Zusammenzukommen ist ein Anfang. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist Erfolg.
Und damit willkommen zu unserer nächsten Folge des Einfach Komplex Podcast. Mein Name ist Alexander Blunk. Ich bin euch heute aus Dresden zugeschaltet und ich darf begrüßen meinen Kollegen und Freund Gregor Vollmer-Fuchs, der euch aus Magdeburg zugeschaltet ist.
Ja, guten Morgen von meiner Seite.
So, wir haben ja mit einem Zitat angefangen, was von einem Mentor von uns beiden häufig geprägt und genutzt wurde. Klär mich mal auf, Gregor, worüber reden wir heute?
Ja, wir überlegen uns natürlich auch im Vorfeld der Folgen, was ist so das Thema. Und da sind wir heute drauf gekommen, dass wir Aufgabenteilung gerne mal so besprechen würden. Ne? Kooperation, wie man das macht, weil wir auch bei uns im Unternehmen die Aufgaben erstmal grundsätzlich geteilt haben, dass ich auch eher für das Proprietärische und das ganze Administrative mehr zuständig bin und du halt mehr so für das Thema des Referierens. Und dein Wunsch war einfach darüber zu sprechen, Mensch, wie starr sollte man diese Grenzen setzen oder sollte man die halt doch relativ flexibel halten, je nachdem, was passiert.
Und da sehe ich auch verschiedene Ebenen, die wir betonen können. Das eine ist das, wie man das innerhalb bei sich selbst regelt. Das ist letztendlich eine Prioritätensetzung. Das ist das eine Thema. Dafür braucht man aber selten andere Menschen direkt. Dann haben wir die Kommunikation in einem Team und dann haben wir die Kommunikation mit externen Partnerinnen, Partnern, Kooperationen, Kollaborationen, Ähnliches. Also entweder mit anderen Menschen, die außerhalb des eigenen Systems stehen oder dementsprechend mit anderen Firmen zusammen. Ich würde vielleicht mal anfangen. Über Prioritätensetzung haben wir schon gesprochen. Wenn wir das jetzt mal übersetzen, die Ideen, die ich für mich persönlich habe, für ein Team, für das ich verantwortlich bin und von dem ich jetzt erstmal davon ausgehe, dass ich da eine leitende Tätigkeit habe. Was sind da die Unterschiede? Was sind die größten Punkte, die wir hier beachten sollten?
Tendenziell sollte ja jeder erstmal mit den Stärken ausgestattet werden, die er selbst besitzt. Das heißt, man sollte gucken, welches Teammitglied hat welche Stärken. Also der eine ist vielleicht im theoretischen Bereich deutlich stärker, was das Thema Struktur angeht. Der andere ist vielleicht deutlich besser in der Außenkommunikation, hat viel mehr Freude daran, mit Menschen auch zu sprechen. Und man sollte, glaube ich, Menschen da nach ihren Stärken einfach erstmal einsortieren und die Aufgaben halt dementsprechend erstmal verteilen, wenn möglich.
So, das heißt, wir haben erstmal ein Kompetenzthema. Wir haben das bei uns intern beispielsweise so geregelt, dass du deutlich einfacher mit Struktur umgehen kannst und eine tendenziell, ich sag mal, Flexibilität oder auch teilweise kreative Gestaltung mir ein bisschen einfacher fällt, aber diese Kontinuität, dass du da einfach deutlich stärker drin bist. Das heißt, wie sind wir bei uns dann letztendlich zu der Aufgabenverteilung gekommen? Vielleicht können wir das einmal zusammenfassen.
Na, wir haben uns erstmal angeguckt, was fällt denn überhaupt an Aufgaben? Also was muss denn alles erledigt werden? Weil wir sind ja aktuell 2 Mann, die das Ganze irgendwie wuppen. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, was sind so die wichtigsten, größten Aufgaben, plus minus, die natürlich zu erledigen sind, die wir machen müssen. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, okay, was fällt in welchen Stärkebereich? Hast du schon erwähnt, du bist eher der kreativere Mensch von uns beiden. Ich eher der sehr gut mit Strukturen umgehen kann. Und so haben wir uns das dann halt erstmal grob aufgeteilt für uns.
Das ist natürlich aber auch vorteilhaft und deswegen war auch dieses Zitat am Anfang. Zusammenkommen ist ein Anfang, also egal, wo man auf jemanden stößt, zu Beginn einer Zusammenarbeit, bei einem Bewerbungsgespräch. Also das ist immer ein Anfang, wenn man sich dann dafür entscheidet, seinen Weg zu gehen und da mal so eine Probezeit übersteht. Oder bei uns waren es ja die ersten mehreren Jahre, wo wir einander auch ausgetestet haben in verschiedensten Bereichen, in unseren eigenen Geschäftsfeldern. Das ist ein Fortschritt. Das aber dann zu übersetzen, ist nochmal ein deutlich anderer Aspekt in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, da wir ja aus einer anderen Welt kommen und versucht haben, unsere Skillsets nun in eine neue Welt, in eine neue Unternehmung zu überführen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir von diesen Stärken losgegangen sind, jetzt aber auch häufiger merken, okay, wir sind ja nicht nur unternehmerisch erwachsen geworden, sondern auch so im Privatleben in vielen Bereichen. Und du hast deutlich häufiger nicht die ideale Welt, wo jeder immer ausgeschlafen mit perfekt viel Zeit und Energie dabei sein kann, sondern du hast halt häufig Kompromisse, die du finden musst zwischen, wir bauen hier gerade was Neues, was uns sehr begeistert. Wir haben aber auch unser erstes Unternehmen jeweils, was uns, ich sag mal, den Kühlschrank füllt, was wir da auch priorisieren dürfen. Wir haben beide mittlerweile Familie. Also was würdest du sagen, welche Flexibilitätspunkte waren uns bisher am wichtigsten oder worauf haben wir am meisten geachtet?
Ich würde es auch mal mit ein bisschen wieder aufs Elternsein beziehen, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen nervig sein mag. Es ist halt nicht jeder mal bei 100, so wie du das betonst. Und das kriegen wir in der Kommunikation ganz gut hin zwischen uns, dass wir halt sagen, wenn jemand nur 20% gerade geben kann oder 30, dass der andere halt sagen kann, okay, bin ich gerade in der Lage, die, ne, zu 50-50 die 20-30% damit aufzunehmen. Das hast du mir, das kam ja auch mal sehr positiv, weil wir in den letzten Wochen da den Rücken auch freigehalten, weil ich natürlich mit Hausumbau und Familie da viel, viel zu tun hatte und das mir alles so ein bisschen auch überfrachtet hat. Da bist du halt für mich auch in die Bresche gesprungen und hast da für mich Aufgaben übernommen, die eigentlich erst bei mir zuteil wurden, wofür ich natürlich auch sehr dankbar bin an der Stelle.
Danke, dass du das so siehst. Ich bin persönlich davon überzeugt, du hast halt immer einen, du hast immer einen geteilten Ressourcenpool. Und für mich ist es, oder ich habe es mal irgendwann gehört, ich glaube, es war bei der, heißt der Dave Ramsey? Egal, bei dieser Ramsey-Show, dieser US-amerikanische Typ, der so finanzielle Bildung in den Vordergrund stellt und der Schulden hasst. Der hat immer gesagt, wenn Leute bei ihm angerufen haben, ja, ich und mein fester Freund wollen irgendwie ein Haus kaufen und der hat das ganze Geld Cash rumliegen, soll ich es machen? Hat er immer gesagt, es gibt kein Wir, es gibt nur ein Er und ein Du, weil ihr nicht verheiratet seid und ihr seid nicht aneinander gebunden. Kleiner Tipp, redet euch da nicht so viel rein. Ich glaube, ihr habt das mit dem, oder das unternehmerische gemeinsame Gründen ist häufig ein stärkeres Commitment, als die Leute, die das tun, wahrnehmen. Also ich glaube, wenn man, oder ich bin persönlich davon überzeugt, wenn man gemeinsam eine GmbH gründet, ist es so ein bisschen wie berufliches Heiraten in einem gewissen Maße, dass man verpflichtet ist, den Ressourcenpool gemeinsam zu denken. Und das macht, finde ich, Dynamiken daran wieder spannend, weil man aufeinander aufpassen muss, aber man auch gemeinsam immer schauen muss, was ist quasi das Mindestmaß, was jeder aufrechterhalten muss, damit die Gesamtkonstellation noch funktioniert. Und ich finde, das ist nicht trivial. Also bei weitem nicht.
Absolut nicht. Und wir sind ja in Anführungsstrichen nur erstmal zu zweit. Und es hat schon eine sehr große Komplexität mit dem, was wir drumherum erleben dürfen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir vielleicht noch einen dritten oder einen vierten Gründer mit dabei hätten, erhöht das ja die Komplexität nochmal massiv.
Und ich glaube, genau an der Stelle merken wir auch, wir haben ja die Firma, wir haben ja diese Firma auch mit übernommen oder sind in dem Prozess dabei. Das heißt, wir können ja sowohl auf eine Kundenbasis teilweise zurückgreifen, als aber auch auf gelebte Erfahrungen von jemandem, der das jetzt schon seit 10 Jahren macht und der seit 20 Jahren in derselben Branche unterwegs ist. Und ich würde sagen, da ist viel Rüstzeug dabei, was hilft. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man so ein altes Haus vorfindet. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil du ja gerade am Sanieren bist. Und du hast ganz viele Sachen, die noch funktionieren und du merkst aber, oh, Elektrik, oh, muss ich neu machen. Oder hier fällt plötzlich was auf. Oh nein, hier sind noch, wir haben eigentlich sehr konservativ geplant mit unserer Kostenschätzung und dann passieren noch zwei, drei Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also das hast du ja sowohl wahrscheinlich bei Kindern als auch bei Immobilien als auch bei Unternehmen. Und ich finde, man merkt einfach immer mehr bei diesen Ressourcenthemen, wie viele Überschneidungen es da gibt.
Auch die Herausforderungen sind dann dadurch halt sehr, sehr ähnlich, die sich da immer wieder stellen. Und wo man sich auch immer wieder hinterfragen muss, welche Priorität setze ich halt als erstes? Also ist jetzt Priorität A die Familie? Ist Priorität A gerade Arbeit 1? Ist Priorität A gerade Unternehmen 2? Also wie verteile ich da halt auch die Ressourcen, die ich halt habe, effizient und vertrudel die jetzt nicht auf, ich sage jetzt mal auf Facebook, Instagram, Twitch, wo auch immer, weil auch das sind ja Kapazitäten, die einfach weg sind.
Also würde ich jetzt nochmal, ich würde nochmal ein kleines Stück zurückkommen. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, wir haben, wenn wir in uns selbst oder für uns selbst Dinge regeln, hilft es, dass wir da jemanden dabei haben, der uns bei der Prioritätensetzung vielleicht auch hilft. In einem Team sind wir davon notwendigerweise abhängig. Und im Idealfall macht man das durch sinnvolle Kommunikation untereinander. Man kann, wenn man Leute angestellt hat oder ähnliches oder da in einer Führungsrolle ist, auch häufig sehr viel bestimmen und einfach über Köpfe hinweg entscheiden. Ob das immer die sinnvollste Lösung ist, mag ich an der Stelle zu zweifeln, aber tendenziell geht das. Wobei ich auch da häufig das Gefühl habe, dass das Leute mehr machen, weil es Komplexität in ihrem Kopf verringert und nicht, weil es die bessere Lösung ist. Aber spätestens, wenn man in einem Team arbeitet von, ich sag mal, Gleichberechtigten oder Menschen mit ähnlichen Erfordernissen, dann wird Kommunikation immer wichtiger. Und ich habe hier, ich würde hier einfach mal ein Beispiel nehmen von uns, von den letzten paar Wochen, weil ich glaube, es war eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch draußen in der Welt ist. Ich glaube, jeder Berufsstand ist da auch unterschiedlich, aber bei uns ist im letzten Quartal immer, wenn ich jetzt sage, die Hölle los, ist das falsch. Aber eigentlich ist da, die Leute haben halt Zeit, sich Gedanken zu machen um Finanzthemen, egal welche Art. Deswegen passiert da insgesamt in der Welt eigentlich mal relativ viel. Und ich glaube, auch wenn die Leute nach dem Sommerurlaub nach Hause kommen, zum Beispiel für mich, und dann in ihrer Wohnung wieder sind, machen die sich auch wieder Gedanken, oh, wie wäre es dann, wenn wir jetzt nicht in einer kleinen Wohnung sitzen würden, sondern in unserem Häuschen oder ähnliches. Und dann hast du automatisch mehr Traffic. Wenn du dann noch anfängst, also wenn du wenig zu tun hast, dann hast du immer mehr Zeit für Kreativität, aber hast vielleicht auch mehr Ängste oder musst halt deine Ressourcen einfach umplanen für die Zeit, in denen halt vielleicht weniger passiert. Wenn viel los ist, hast du, also ist, ich sag mal, Überleben und alles so gesichert und unternehmerisches Einkommen ist sicherlich gesichert. Gleichwegs ist halt dann, eigentlich brauchst du dann ja schon die Prozesse, die dich dann wieder wachsen lassen oder die dann noch andere Bereiche zulassen. Also wir kommen halt häufig in den Moment, wo man sagt, wir können den Zaun nicht reparieren, weil wir die Hühner einfangen müssen. Und in so einem Moment haben wir uns befunden vor einem Monat ungefähr. Und ich habe das Gefühl, dass wir da sehr gut den Finger reingelegt haben in die Wunde, zumindest kurz, um festzustellen, was passiert hier genau und das gelöst haben. Vielleicht magst du das einmal erzählen aus deiner Perspektive.
Ja, also kurz zur Beschreibung der Situation vielleicht. Also bei mir im Unternehmen ist gerade eine große Umwälzung. Wir haben einen Mitarbeiter verloren und mussten ihn kündigen aufgrund der Wettbewerbssituation. Eine andere Mitarbeiterin verlässt uns jetzt zum Ende des Jahres aufgrund von privater Situation, sodass wir da jetzt auch auf der Suche sind, der Partner, mit dem ich da arbeite und ich, nach neuen Mitarbeitern, was uns auch vor eine größere Herausforderung gestellt hat als gedacht, wo man das Thema Fachkräftemangel in Deutschland dann doch deutlicher spürt, als man das immer so wahrhaben möchte. Das war eine sehr, sehr große Herausforderung. Dazu kam, dass wir jetzt einen Vortrag hatten zum ganzen Thema Zeitmanagement. Da können wir ja vielleicht auch nochmal eine separate Folge zu machen. Und ich den übernehmen sollte. Und dann kam der Vorstand unseres Unternehmens zu mir, also von der Finanzdienstleistung, und hat mich gebeten, auf ein Update, wo Produkte vorgestellt werden, auch einen Vortrag zu halten, das für 5000 Menschen. Das an 2 Tagen in Folge oder 3. Genauer gesagt. Und das hat mich vor die Herausforderung gestellt, okay, jetzt muss ich hier einen Vortrag kreieren, der vor einer Menschenmenge vorzutragen ist, vor der ich noch nie referiert habe, was eine gewisse Herausforderung darstellt, weil 5000 erstmal eine Zahl ist, die auch ein bisschen beängstigend ist. Gleichzeitig war es wichtig, meine Firma am Laufen zu halten, ohne diese Mitarbeiter, der eine, der halt auch sofort gegangen ist, die andere, die dann tatsächlich auch noch im Urlaub war. Das heißt, auch da musste ich 2 Mitarbeiter abfangen und on top musste halt auch natürlich der Vortrag, den wir für eine andere Firma halten sollten, auf bestmöglichem Niveau sein und halt auch bestmöglich vorgetragen werden. Das alles nur im beruflichen Zirkus. Dazu kam halt, dass mein Haus, jeder, der ein Haus oder eine Wohnung mal umgebaut hat, kennt das sicherlich, die eine oder andere Überraschung für mich bereit hatte, sodass alle Pläne, was Umzug, was Umbau, was Finanzen angeht, sind ziemlich über Bord geworfen worden und wir da ich auch viel mehr arbeiten musste, als es eigentlich überhaupt geplant war und angedacht war. Das hat alles dazu geführt, dass ich ziemlich am Limit war, was so meine Zeit angeht, weil ich gar nicht wusste, okay, eigentlich sind alles A-Prioritäten gerade. Meine Familie, Job A, Unternehmen B und mein Haus, aber ich konnte gar nicht alles wirklich abbilden. Und dann sind wir dann in die Kommunikation gegangen, weil du das natürlich auch mitbekommen hast, in unseren Telefonaten, die wir ja doch auch sehr regelmäßig führen, dass das alles gerade ein bisschen viel ist.
An der Stelle würde ich einfach kurz übernehmen. Nur nochmal zum Kontext. Wichtig ist, wir erwähnen das immer, es gibt immer Gregors Firma, es gibt meine Firma und dann gibt es unsere gemeinsame Firma. Ich glaube, wir nennen jetzt einfach unsere gemeinsame Firma einfach komplex von jetzt an, weil das unsere Firma ist und wir damit ein bisschen Vereinfachung noch mit reinbringen. Ja, und ich saß in einer folgender Position. Ich habe Ende letzten Jahres meine letzte Mitarbeiterin eine neue Arbeitsstelle gesucht und habe das Q1 alleine bestritten. Und habe seit April angefangen, meinen Mitarbeiterstamm wieder persönlich aufzubauen in meinem eigenen Unternehmen. Und habe im April, im Juni jeweils eine Person eingestellt auf Halbzeit und dann oder halbtags. Und das im September und Oktober auch nochmal wiederholt. Und damit war ich dann in der Position, also Januar bis ab März diesen Jahres, war ich vielleicht ähnlich produktiv von den Ergebnissen her, habe mich aber dabei, will ich sagen, totgeschuftet, das wäre zu viel, aber da hatte ich nicht so viele Ressourcen übrig. Das war jetzt ein bisschen umgedreht, weil ich einfach mit mehr Puffer gearbeitet hatte. Und da konnte ich von den Tipps von Gregor wahnsinnig viel mitnehmen. Und dadurch ist mir dann auch aufgefallen, okay, hier ist gerade einfach eine Vielzahl von Situationen. Und eine Sache, die ich mir aus meinem Psychologiestudium mitgenommen habe, ist, das, was uns Menschen belastet, ist nicht lange zu arbeiten oder auch nicht viel zu machen, sondern es sind die Stressspitzen, die damit einhergehen. Und da haben wir versucht, dann gemeinsam darüber zu sprechen, wie wir das gemeinsam lösen können. Und haben wir uns live getroffen. Ich glaube, auch manchmal lässt sich sowas halt live besser besprechen, auch wenn man da ein paar gemeinsam irgendwie Frühstück machen kann oder halt Mittagessen kann oder ähnliche Sachen. Und sind da die Punkte durchgegangen, okay, wie strukturieren wir es? Und haben gesagt, okay, das geht gar nicht so auf, wenn das alles bei Gregor weiterhin verbleibt. Und so konnten wir auch die Vortragsvorbereitung an den neuen Mitarbeiter von mir ausloten, der massiv gut darin ist, Dinge zu entwerfen, Vorträge zu entwerfen, Vorlagen zu entwerfen. Das heißt, der hat innerhalb von wenigen Tagen anhand der Themen und der Inhalte, die er von uns bekommen hat, was aus dem Boden gestampft. Gregor hat mit unserem Trainer, der das seit längerer Zeit schon gemacht hat, hat er die Inhalte nochmal zusammengebracht. Wir haben den Vortrag zusammengestampft und dann haben wir relativ kurzfristig geschaut, wer von uns beiden kann den halten. Da durch die gute Vorbereitung war das dann auch möglich, dass ich das übernehmen konnte. Und damit war immer mindestens ein Vormittag, aber halt auch viel Headspace bei Gregor wieder an der Stelle geschützt. Was nicht heißt, dass es alle Probleme löst, das tut's nicht. Aber manchmal ist es schon, oder bei mir ist es häufig so, wenn ich in verschiedensten Themen untergehe und ich kann so in einem oder zwei Themen feststellen, okay, hier geht's langsam voran, dann ist das schon genug Entlastung, dass man auch wieder Energie für den Rest findet. Und das ist eine Sache, die wir hier versucht haben zu priorisieren.
Das hat ja ganz viel auch damit zu tun, dass man erstmal erkennt, okay, ich habe hier ein Thema. Das kennt vielleicht jeder, dass er sagt, okay, ich bin gerade überarbeitet, ich bin überlastet, ich schaff's nicht. Das ist noch der einfache Part. Punkt zwei ist dann wirklich auch nach Hilfe zu fragen. Und da hat es mir zum Beispiel sehr geholfen, dass du auch aktiv auf mich zugekommen bist und sagst, hey, guck mal, ich kann das für dich übernehmen. Ich habe gerade die Ressourcen frei und es ist okay, wenn ich das mache und es ist nicht ein, du kannst das nicht. Ne, und du bist böse und du willst nicht arbeiten, sondern es ist ein, okay, du hast gerade die angesprochene Stressspitze und ich entlasse dich hier. Und das ist, glaube ich, auch von der Kommunikation ganz, ganz wichtig, dass man da halt sauber ist und nicht halt sagt, du, das ist aber eigentlich dein Aufgabengebiet, um nochmal zum Anfang zurückzukommen und das musst du jetzt machen, weil es ist so besprochen, sondern dass wir da einfach diese Flexibilität, die wir uns ja dann auch gegeben haben, dass wir gesagt haben, okay, wir bereiten das so weit vor, das macht der und der und das verteilen wir. Wir schauen dann, wer ist am Ende in der Lage halt dann auch diesen Vortrag auszuüben, weil von der Qualität her bringen wir beide unsere Referentenqualitäten halt mit, auf unterschiedliche Weise, auch da glaube ich, dann aber beide in der Lage, auch diesen Vortrag zu halten. Und die Flexibilität in unserer Aufgabenverteilung hat es dann halt zugelassen, dass wir halt wirklich quasi bis kurz vor Peng schauen konnten, okay, wer hat gerade diese Ressourcen frei, um diesen Vortrag bestmöglich abzuliefern, auch für unsere Kunden am Ende des Tages natürlich.
Und das würde nicht gehen, und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, wenn man nicht den gemeinsamen Track Record hätte. Also das jetzt nach 3 oder 4 Wochen Zusammenarbeit zu machen oder auch nach 2 Wochen, würde, glaube ich, in vielen Situationen schwierig fallen, weil wir als Menschen, wir haben einen sogenannten Attributionsfehler. Attributionsfehler ist einfach, dass man Dingen den falschen Gründen zuschreibt. Also wenn bei mir im Leben was passiert und ich sage, ich kann das gerade nicht machen, weil X oder ja, ich konnte den Fall jetzt nicht durchbringen, weil die Bank statt 2 Wochen 6 Wochen gerade braucht. Dann wäre das eine kontextbasierte, inhaltsabhängige Zuschreibung dieses Zustandes. Also das ist eine Attribution. Wenn wir andere Menschen beurteilen, machen wir das häufig an deren Charakter fest. Also Alex kriegt die Finanzierung nicht hin, weil er ein schlechter Finanzierer ist oder weil er sich nicht genug angestrengt hat oder sowas. Und das ist eine total menschliche Sache, dass wir bei uns selbst eher auf den Kontext achten und bei anderen Menschen eher auf die Eigenschaften. Aber wenn man für diesen schafft zu korrigieren, dann ist man A auch weniger wütend oder traurig oder enttäuscht, weil man feststellt, oh, so ein Leben hat schon relativ viele Aspekte. Als aber auch, man kann lösungsorientierter verbleiben, weil nur dadurch, dass man den Druck erhöht, macht man es häufig nicht besser. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt Leute, mit denen man instinktiv gerne zusammenarbeitet und die sind häufig schon sehr gewissenhaft. Ich erwähne das Gefühl, die zweite Folge, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt. Gewissenhafte Menschen funktionieren nicht darüber, dass sie sich gut fühlen, wenn sie produktiv sind, sondern dass sie sich massiv schlecht fühlen, wenn sie unproduktiv sind. Das heißt, das sind sowieso Menschen, und da zählst du auch massiv mit dazu, die von sich aus sich schon so viel Druck machen, wenn Dinge nicht funktionieren, dass da oben drauf zu hauen nicht die Lösung wäre. Wenn man eine Person hat, die tendenziell da nicht so hoch ausgeprägt ist in dieser Charaktereigenschaft, dann wäre vielleicht eine Drucksituation erzeugen hilfreicher. Aber in dem Moment wäre es einfach die falsche Reaktion gewesen. Und ich glaube, da ist halt Entlastung, vor allem wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, wo man schon weiß, mit denen arbeitet man gerne und die machen im Schnitt einen sehr guten Job, einfach deutlich vorteilhafter.
Und das zu erkennen und zu wissen, wie gehe ich mit den Menschen halt in so einer Drucksituation auch um, ist ja enorm wichtig, auch für jede Führungskraft. Dass halt nicht pauschal der Druck erhöht wird und auch nicht pauschal nicht erhöht wird, sondern dass man als Führungskraft da wirklich auch erkennt, okay, mit welchen Typen Menschen habe ich es denn letztendlich auch zu tun in meinem Team.
Und das ist ja jetzt schon der Vergleich im Team. Und wenn wir das jetzt nochmal aufweiten auf Kollaboration oder Kooperation extern des eigenen Systems direkt. Da verändert sich das Spiel direkt, weil man da sicherlich ein bisschen vorsichtiger sein muss, tendenziell noch ein Stück mehr Verantwortung übernehmen muss, damit Sachen in die richtige Richtung laufen, weil einfach die, weil das Investment emotional oder halt auch anderweitig ressourcentechnisch häufig nicht so hoch ist, dass man da auch schon sehr viel durch aktives Mitgestalten eben verändern kann und auch muss. Das heißt, da sicherlich auch die Kontrollbereiche ausweiten kann, was dann wieder natürlich deutlich mehr Ressourcen ziehen könnte.
Ich glaube, da ist es halt auch noch viel wichtiger, noch mehr einen Schritt zurückzugehen und halt noch besser zu kommunizieren, weil gerade wenn das externe Träger sind, die nicht zu 100% von dir abhängig sind, weil du die Führungskraft bist, weil du der Chef bist oder ähnliches, ist für den ja noch leichter, einfach zu sagen, nö, so, ich gehe jetzt, ich arbeite mit mir anders, ich mach was anderes. Das heißt, das ist dann ja eigentlich die Königsdisziplin am Ende des Tages, mit den Leuten, die nicht abhängig von dir sind, so gut kommunizieren zu können, auch in Stresssituationen oder in problematischen Situationen, dass sich die Zusammenarbeit eher intensiviert, als dass sie davon geschädigt wird.
Ich glaube, das kann negativ sein, weil die Leute schnell weg sein können, aber es entlastet emotional auch maximal viel. Weil wenn ich an jedem Menschen in meinem Umfeld stark emotional investiert sein müsste, dann würde ich total krachen gehen. Also ich genieße es im Leben, dass ich den meisten Menschen sehr hart egal bin und dass ich für ein paar wenige Menschen sehr wichtig bin und für viele Menschen ein wenig wichtig bin, weil das ja, also es ist ja auch wieder so erwartungsmanagementmäßig einfach hilfreich, dass man da nicht mit jeder Person maximal verzahnt ist, ja. Und was es aber auch heißt, wenn das für einen selber gilt, gilt das ja für alle anderen genauso. Und das ist eine Sache, die mir beruflich aufgefallen ist. Du musst halt nicht der Beste sein in allem, weil damit macht man sich wieder nur Druck. Wenn man lange genug durchschnittlich ist, dann ist man überdurchschnittlich und dann landet auch überdurchschnittlich viel bei einem selbst. Automatisch. Weil einfach nur, wenn die Leute dich bestmöglich ausnutzen wollen, ja, also der beste Egoist ist ein Teamplayer, dann werden die das versuchen, aus dir rauszuziehen, deine Kompetenz. Logisch. Also wenn wir Leute haben, die gut an Gehirn operieren können, dann ist unser gesellschaftliches Ziel, wie können wir die möglichst gut positiv gesellschaftlich ausschlachten, ohne dass die daran kaputt gehen, damit die das möglichst lange für uns sehr gut machen und Leuten das Leben retten können. Also einfach sinnvoll. Da habe ich dieses Jahr wieder gemerkt, jeder hat da andere Stärken und Schwächen. Für mich war es immer dieses, wenn Leute sauer auf mich waren oder wenn ich das Gefühl hatte, Erwartungen zu enttäuschen, das ist das, was mich am meisten getroffen hat. Und auch da halt zu schauen, mit den Menschen, mit denen wir am meisten interagieren, wo überschneiden sich nicht nur die Stärken, und das haben wir häufig gemacht, oder wo heben sich Stärken und Schwächen auf, sondern wo haben wir auch die größte Übereinkunft an gemeinsamen Schwächen. Und das ist mir das erste Mal in meiner Beziehung aufgefallen mit meiner Frau. Wir haben da es gibt total tolle Persönlichkeitstests, mit denen man sowas auch als Pärchen herausfinden kann. Da haben wir festgestellt, in dem Moment, wenn wir beide Angst haben zum selben Thema, dann ist das wie so eine, als wenn du so ein Mikrofon vor so einem Lautsprecher halten würdest, ja. Das ist nicht gut, was da rauskommt. Ich glaube auch, und das ist eine Sache, die ich dieses Jahr bei uns auch nochmal stärker gemerkt habe, wir beide haben in unseren Einzelfirmen, wo wir viel schon immer zusammengearbeitet haben, eine überdurchschnittlich gute Reputation, die auch daran liegt, dass wir nicht so wahnsinnig gut damit umgehen können, wenn Leute mit unserer Arbeit unzufrieden sind oder Schwierigkeiten mit uns haben oder wenn da halt Sachen nicht nach Plan laufen und wir deswegen da sehr viel Energie reinstecken. Das kann aber genau dann, wenn wir selber ein Problem haben, wo wir unsere eigenen Erwartungen enttäuschen, die dann auch jeweils die Erwartungen des anderen sind, wieder zu so einer Echokammer führen, wo sich das gegenseitig hochschaukelt. Und das sind so perfide Sachen, weil du raffst es nicht, oder ich habe es nicht gerafft, ehrlich gesagt, bis es dir woanders im Leben auffällt und du es vielleicht übertragen kannst.
Absolut. Ich überlege gerade, es ist ja dann auch gerade in der Situation, du beschreibst, wenn dein Wunsch ist der gleiche, den ich habe in der Zusammenarbeit und wir da auf ein Problem stoßen, ist ja auch immer so ein Kompetenzdilemma halt gibt. So, ne? Also wessen Schuld ist es dann am Ende und auch nicht. Und das führt natürlich dann auch zu einer gewissen Lähmungserscheinung an der einen oder anderen Stelle und auch das ein oder andere nicht ausgesprochene Wort. Also auch da ist dann die Kommunikation auch in der Vergangenheit. Und ich glaube, deswegen sind wir halt überdurchschnittlich gut, weil es uns da gelingt, eine sehr, sehr gute Kommunikation auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen zu fahren, dass wir diese Situation halt gelöst bekommen, indem wir einfach sauber kommunizieren, indem wir uns nicht so wichtig nehmen, sowohl nicht aufgrund unserer Position oder unseres erreichten Umsatzes oder ähnliches, der ja bei uns beiden auch sehr gut ist. Also wir nehmen uns auch vor Leuten, die ganz neu in Unternehmen sind, die quasi wie kleine Kinder sind, unternehmerisch betrachtet, nehmen wir uns nicht ernster, als wir sind, sondern wir gehen immer auf eine Ebene. Und ich glaube, das ist da ganz wichtig, dass man halt sagt, okay, egal mit wem ich spreche, wir sind auf einer Ebene. Und das Feedback von jemandem, der frisch dabei ist, ist genauso wichtig wie das von dir. So an der Stelle, wenn du mir eins gibst. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein großes Geschenk, dass wir das auch haben von unseren Kollegen, weil oftmals ist es ja auch bei großen Führungskräften, das liest man ja auch immer wieder so, dass sie dann nur noch Ja-Sager unter sich haben, die halt sagen, das ist total toll, was du da oben machst und das ist super toll und Firmen verrennen sich in Situationen, weil es kein negatives Feedback mehr von unten gibt, weil die alle Angst haben, nicht befördert zu werden, ne, oder gar entlassen zu werden oder sich halt durch dieses ganze Ja-Sagen, Versprechen befördert zu werden. Und das hat dazu geführt, dass gar kein anderer Blickwinkel mehr an diese obersten Führungsetagen halt kommen, weil es nur noch Ja-Sager gibt, die unten drunter stehen.
Gleichwegs muss man sich halt auch immer die Frage stellen, wessen Einschätzung man in welcher Form berücksichtigt. Und das ist, finde, das ist enorm schwierig in dem Sinne, dass man da lange Zeit reinwachsen muss. Und ich habe festgestellt für mich selber, wenn diese Stressspitzen wegoptimiert sind im Alltag, beziehungsweise wenn die Ausgangsposition so ist, ich nenne es mal, also ist jetzt vielleicht ein harter Begriff, aber wenn die Kriegskasse gefüllt ist, also wenn man weiß, so die nächsten 3 bis 6 Monate komme ich klar, egal was passiert, dann eröffnet das erst, dass man Inhalte richtig frei interpretieren kann. Und auf der einen Seite braucht man Leute, die einen auch unterstützen. Und ich glaube, wenn man in einer gewissen Position schon ist, da macht man auch schon genug Sachen richtig, dass es wichtig ist, dass man die auch nochmal gespiegelt bekommt, dass man weiß, okay, ich bin da auf dem richtigen Track, aber dass man auch genug Leute im eigenen Netzwerk hat, die einen nicht unbedingt ungefiltert, aber die einem gezielt die Wahrheit sagen können und die man auch nicht bullshitten kann. Und sagt, okay, hier übertrittst du gerade und ich sagte das nicht, weil ich dir schaden will, sondern ich sagte das, weil ich das Gefühl, also diese Intention, die dahinter steht, ist ja enorm wichtig. Ich sage dir das, weil du mir enorm wichtig bist. Und wenn du das jetzt noch, du kannst das noch die nächsten 1, 2, 3 Monate so machen, aber wenn du das in 6 oder 12 Monaten noch so machst, würde ich mir die Frage stellen, ist es so gut, ja? Und was ich über die letzten 3 Jahre immer mehr mitnehme, ist dieses Nicht-Hierarchie-Denken, das ist falsch, aber diese Kommunikationsebenen, mit wem kann ich wie kommunizieren? Jemand, der ganz frisch in der Selbstständigkeit steckt, für den sind 50 Dinge gleichzeitig relevant, für den ist alles neu oder für die ist alles neu. Und wenn da überhaupt Dinge voranlaufen, ist das schon super, weil es alles noch erweiterbar ist. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann mit mehr Ressourcen umgeht, ist halt die eigene Verantwortung zu schauen, bis zu welchem Punkt möchte ich es dann entwickeln, wie viel möchte ich davon selber machen und wie viel sollte ich davon selber machen. Ich will nicht zu lange ausholen, aber eine Sache, wo mir das stark aufgefallen ist, ich habe mit Kollegen im Immobilienfinanzierungsbereich zu tun, die können wirklich, ah, die sind brutal, die können 10, 11, 15 Stunden am Stück einfach ballern. Die sind nicht super effizient in dem, was sie tun. Die sind nicht super besonders in dem, was sie tun. Die sind unglaublich kompetent geworden, dadurch, dass die einfach 10 Stunden jeden Tag Feuer geben können vorm Rechner. Und die machen mehr, da ist aber auch dieser Deckel, wohin die sich entwickeln können, irgendwo gegeben, weil die Systeme sich nicht in der Geschwindigkeit mitentwickeln. Und ich habe für mich festgestellt, und das ist total lustig, weil ich eigentlich bei uns immer der Prozessschwächere bin, also zwischen dir und mir. Aber in der Gruppe bin ich halt der Einäugige unter den Blinden häufig. Und plötzlich bin ich halt der Prozessmensch, was meine Perspektive nochmal verändert hat, weil ich festgestellt habe, ich kann die nicht durch reine Arbeitszeit schlagen. Kriege ich gar nicht hin. Kann ich nicht. Ich kann keine, wenn ich 3 Stunden Unterlagen auswerte, dann brauche ich persönlich 20, 30 Minuten Pause. Und das brauchen die nicht. Also brutal. So, und da merke ich das, was du mir halt vor 2 Jahren immer weiter gepredigt hast, weil diese Prozesse, die für dich natürlich waren, die dich automatisch auf ein sehr gutes Level gehoben haben, mit denen fange ich jetzt langsam an, so, wow, das ergibt ja alles plötzlich Sinn. Und plötzlich habe ich die anderen Leute, die gefühlt 3 Jahre hinter mir sind in diesem Kompetenzbereich. Und das braucht Ewigkeiten, bis man aus dem eigenen Trott rauskommt, sich dahin entwickelt, weil der Wunsch da ist und die Notwendigkeit da ist. Und dann braucht man auch noch genug Versuche da drin, dass man darin erstaunlich viel weniger schlecht geworden ist. Alex hat gerade eine Kopfexplosion gezeigt. Ihr seht das nicht, weil ihr uns nur hört. Aber also es ist brutal.
Das führt mich ja auch zu der Frage, was bin ich selbst bereit zu investieren? Sowohl zeitlich als auch monetär ja auch teilweise, ne? Was jetzt hast du ja beschrieben, Mitarbeiter angeht, neue Mitarbeiter. Du hast ja auch eine, wo ich weiß, die hast du ja nur eingestellt, die genau die ganze Zeit diese Schwachstellen flankieren soll von dir, damit du dich da weiterentwickelst. Auch das sind ja Sachen, die tun weh, ist ein Wachstumsschmerz hier an der Stelle, der dich hoffentlich ins nächste Wachstum halt bringt. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, okay, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, sondern auch, was von den Ressourcen bin ich bereit zu investieren? Bis zu welchem Punkt? Weil ich glaube schon, dass die meisten Unternehmer und Selbstständige sich schon weiterentwickeln wollen. Deswegen haben sie sich selbstständig gemacht. Aber die Frage ist, was bin ich bereit, in die Waagschale zu werfen? Also bin ich bereit, auch mal für eine gewisse Zeit all in zu gehen, 10, 11 Stunden zu arbeiten? Das geht, glaube ich, auch nicht ein Leben lang. Ich glaube, das geht auch bei den Kollegen nur bis zu einem gewissen Punkt, bis sich Rahmenbedingungen verändern. Und wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, was bin ich bereit, A, abzugeben vielleicht? Also, ne, durch Geld, Assistenten, die ich dann halt einstelle, durch Geld, das ich dann halt umverteilen muss? Oder was bin ich halt auch bereit abzugeben? Auf was bin ich bereit zu verzichten? Das heißt halt, ne, da diese Fragen sich dann ganz, ganz bewusst zu stellen. Oder welche Aufgaben zählen halt nicht zu meinen Kompetenzen? So, wenn wir jetzt wieder bei der Aufgabenverteilung sind. Also was ist wirklich, wo bin ich wirklich nicht gut und was macht mir Schmerzen? Wenn das bei dir zum Beispiel das Analysieren von Dokumenten ist, bei mir ist das ähnlich. Ich muss ja auch in der Biometrie viel mit Krankenakten arbeiten und mich dann halt durch so 10, 20, 30, 40 Seiten Krankenakten arbeiten. Ja, kann ich auch einmal machen, dann brauche ich auch ein Pauschen. Aber ich habe halt Mitarbeiter aus dem medizinischen Fachbereich, die A, mit den ganzen lateinischen Fachbegriffen sehr deutlich kompetenter sind als ich, weil sie halt aus dem Background kommen und die das auch sehr, sehr gerne tun. Und dann gebe ich das lieber an den Menschen und delegiere das und nehme halt eine Investition in die Hand, in dem Falle von Geld, bin selbst diese Aufgabe los, habe die Ressourcen wieder frei für andere Sachen und kann so halt auch wachsen, ohne selbst mehr Zeitaufwand zu haben. Weil da bin ich bei dir, Zeit ist begrenzt. Auch die Arbeitszeit, die man hat.
Ich glaube, auch da ist die Frage, die damit schwingt, ist ein, wann ist Zeit für ein neues Projekt und wann ersetze ich Projekte? Was für mich keine super einfache Lösung beinhaltet. Und was mich aber sehr optimistisch stimmt, ist, zumindest so im letzten Jahr, ich habe mich gefühlt mehr in dieses Thema Schwächen mit reingelehnt. Und es gibt ja immer einen Unterschied zwischen, man weiß, dass etwas angegangen werden muss und man fühlt, dass etwas angegangen werden muss. Und ich glaube, dieses sich da reinfühlen oder das ehrlich wahrnehmen, das hat dieses Jahr mehr stattgefunden bei mir. Und das ist dann auch wieder was, was dann Energie freisetzt, was man teilen kann. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, die wir gerade wieder anfangen oder einstellen.
Nicht komplett bei dir, geht mir jetzt ähnlich, weil ich jetzt ja in der Situation bin, in der du vor einem halben Jahr warst, wo ich meinen kompletten Mitarbeiterstab quasi jetzt neu aufstelle, wo ich mich jetzt natürlich auch hinterfrage, wie möchte ich jetzt meine Firma Gregor Vollmer Fuchs neu ausrichten und wie möchte ich die jetzt eigentlich haben? Weil jetzt sind alle Strukturen weg, die ich mir bis jetzt so ausgedacht hatte in den letzten Jahren, was für mich deutlich mehr Arbeit bedeutet, was mir aber auch eine tolle Möglichkeit gibt, alles neu zu denken. Weil alle, die jetzt neu kommen, dazukommen an Mitarbeitern, die kennen ja bis jetzt noch nichts. Das heißt, hier habe ich jetzt wieder eine grüne Spielwiese und kann jetzt erstmal gucken, okay, was ist mir denn wirklich wichtig? Also an welcher Prozessstelle möchte ich denn eigentlich noch ein bisschen mehr Detailtiefe haben? Welche ist vielleicht gar nicht so wichtig wie bis jetzt gedacht? Also hier können wir jetzt mit meinem Kollegen zusammen, mit dem Michael, mit dem ich das mache, da auch regelmäßig mein Feedback bekomme, uns neu austoben, wie wollen wir den Prozess eigentlich haben? Das heißt, auch die Situation, natürlich ist es nicht schön, wenn man Mitarbeiter verliert. Natürlich ist es herausfordernd jetzt auch aktuell, weil viel zu tun ist. Aber es birgt halt auch unglaubliches Potenzial für das nächste Jahr. Also so sehe ich das auch. Ich freue mich auf 2025, weil ich dann die Situation halt neu bewerten kann und neu lösen kann. Und ich schon glaube, dass es mir gerade dann ab dem zweiten, wahrscheinlich eher dritten Quartal im nächsten Jahr deutlich mehr Zeit gibt, um halt andere Sachen zu tun, um halt noch besser wachsen zu können. Aber manchmal muss halt erst so ein Schmerzmoment halt einsetzen. Ich sage immer so liebevoll, lernen durch Schmerz. Manchmal, du hast gesagt, du fühlst das dann. Das ist ja kein positives Gefühl, warum du was änderst. Das ist dann ein Gefühl von, ah ja, funktioniert was nicht, so ein Schmerzgefühl. Das ist halt manchmal so. Das ist auch bei Kindern so. Du kannst sagen, die Platte ist heiß, das ist ein Wissen. Trotzdem wird angefasst. So, und dann gibt es einen Schmerzmoment und dann sagst du, ah ja, die Kochplatte ist heiß. Okay, fasse ich nicht nochmal an. Also manchmal brauchen wir halt einfach diese kleinen Schmerzmomente, die wir dann nicht so groß lassen werden dürfen, um halt wirklich auch in diesen Change-Prozess zu gehen.
Aber auch da geht es ja um das eigene Tempo. Also man wirft ja jetzt nicht das Kind auf die eigene Herdplatte, nur dass man das einmal kurz diesen Schmerzmoment hat. Würde ich zumindest normalerweise nicht empfehlen. Strafrechtlich tendenziell problematisch. Und wahrscheinlich auch menschlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, für mich, ich nehme gerade wieder sehr viel Energie mit, aber wir haben heute schon eine Vielzahl von Themen angesprochen. Ich würde jetzt hier einfach einen kleinen Cut vorschlagen, sodass wir einfach beim nächsten Mal wieder weitermachen. Was hältst du davon?
Ich denke auch, dass das eine gute Idee ist.
Dann freue ich mich, dass wir euch heute mitnehmen durften in unsere Gedankenwelt, in das, was gerade auch aktuell bei uns sehr stark präsent ist. Wir hoffen, dass ihr euch wieder was mitnehmen konntet und liebste Grüße aus Dresden und noch eine schöne Woche.
Bis dahin, ciao, ciao.